Moin aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Heute haben Martin und ich wieder einen Gast, Herrn Peter Orten. Er ist Geschäftsführer bei der Allo Systembau GmbH. Die Allo Systembau GmbH ist als Familienunternehmen einer der Pioniere des Systembaus und Modulbaus in Deutschland. Und wir wollen heute darüber sprechen, mit welcher Rolle und welchen Chancen diese Technik des Bauens und dieser Blick auf den Bau für die Zukunft der Branche und damit für uns alle auch eine Bedeutung haben kann. Herzlich willkommen, Herr Orten.
Ja, hallo und ich begrüße Sie beide auch ganz, ganz herzlich. Hallo Herr Haag, hallo Herr Professor Ferger.
Herr Orten, also wir wollen gleich starten. Erzählen Sie doch vielleicht einfach zum Beginn auch unseren Hörern mal etwas darüber, wie sind Sie und wie ist auch das Unternehmen zu diesem Systembau gekommen? Vielleicht können Sie uns mal ein kleines Stück weit auf den Beginn dieser Reise mitnehmen und uns einen Einblick gewähren, wie der heutige Systembau eigentlich so entstanden ist.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Sie haben es eben schon kurz ausgeführt. Die Firma Allo Systembau ist ein Unternehmen, was schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist. Das Unternehmen wurde 1967 von dem Albert Holzbach gegründet, der dem Unternehmen auch seinen Namen gegeben hat. Ursprünglich hat sich die Allo Systembau mit relativ einfachen Baustelleneinrichtungen beschäftigt, angefangen von Holzbarackenbau, ging dann weiter über den Bauwagen. 1968, 69 wurden Bauwagen gefertigt. Dann hat der Albert Holzbach die geniale Idee gehabt. Wir nehmen dem Bauwagen mal die Räder weg, mit dem Hintergrund, den Bauwagen schneller transportieren zu können. Er konnte auf den LKW gesetzt werden und dann von der Baustelle A zur Baustelle B zur Baustelle C deutlich schneller transportiert werden. Und natürlich auch durch die Wegnahme der Räder konnte der Bauwagen auch gestapelt werden und dadurch auch größere Baustelleneinrichtungen dort abgebildet werden. Und diese Baustelleneinrichtung wurde dann wirklich sukzessive der Container weiterentwickelt. Auch dort immer wieder Kunden, die auf uns zugekommen sind. Ich habe doch dort ein tolles Produkt. Ich brauche doch auch mal eine temporäre Lösung für ein Bürogebäude. Ich brauche mal eine temporäre Lösung für eine Schule. Kann man diese Gebäude nicht, diese Container nicht auch nicht nur für Baustelleneinrichtungen, sondern auch anderen Nutzungen zuführen, bis hin mal eine temporäre Lösung für ein OP? Das hört sich dann zunächst mal sehr visionär an, von der Baustelleneinrichtung zum OP. Aber so hat sich tatsächlich der klassische Baustelleneinrichtungscontainer weiterentwickelt, zu heute einer wirklichen Alternative zum konventionellen Bauen. Und aus diesem ursprünglichen einzelnen Gesellschaft mit 4 oder 5 Mitarbeitern ist heute eine Unternehmensgruppe gewachsen mit in Summe 4 Produktionsstandorten. Einmal Produktionsstandort nach wie vor am Gründungsstandort in Morsbach-Friesenhagen. Morsbach-Friesenhagen, für die diese Orte nicht kennen, müssen mal räumlich, geologisch, geografisch zuordnen. Ganz grob zwischen Köln und Frankfurt angesiedelt, Oberbergischer Kreis Westerwald. Weitere Produktionsstandorte sind dann gefolgt. Einmal in Coswig in der Nähe von Dresden im Osten, dann weitere Produktionsstandort im wunderschönen Wiekon in der Schweiz, ganz in der Nähe von Luzern, direkt am Vierwaldstätter See gelegen, sehr, sehr schön. Und dann im Westen ist man gegangen nach Richtung Frankreich, an den äußeren Pariser Ring, in Mitry-Mory, ein paar Kilometer entfernt vom Flughafen Charles de Gaulle.
Das heißt, wirklich aus der kleinen Keimzelle in die Welt hinaus gewachsen, könnte man sagen. Wenn man das so zusammenfasst zwischen damals und heute, Sie haben es ja eben schon kurz umrissen, aber modulares Bauen, wie würde man das heute jetzt definieren? Nehmen wir mal an, jemand bewirbt sich oder sucht einen Ausbildungsplatz und wir sagen dem, wir stehen für modulares Bauen. Was hat der sich darunter vorzustellen? Wie gewinnen wir jemanden, der vielleicht noch den Baucontainer im Kopf hat aus der Vergangenheit und nehmen ihn mit in die Gegenwart oder Zukunft sogar?
Ja, die Frage ist sehr, sehr, sehr berechtigt. Man spricht heute von dem modularen Bauen und vielfach ist immer wieder in den Köpfen der Menschen dann noch der Container verankert, was bei vielen Leuten auch nach wie vor noch zu Vorurteilen führt. Aber modulares Bauen ist heute das, was an uns andere Industriezweige wirklich per excellence vorgemacht haben, sei es der Maschinenbau, sei es die Elektroindustrie oder natürlich im Besonderen sei es die Automobilindustrie, nämlich das Produzieren in eine Werkhalle zu verlagern. Wir produzieren unsere Raummodule in unserer Raumfabrik unter industriellen, seriellen Bedingungen. Das heißt, die Stahlrahmenkonstruktion, die quaderförmige Stahlrahmenkonstruktion wird im Stahlbau gefertigt und dann anschließend durchläuft sie eine Lackierkabine, um dort den entsprechenden Korrosionsschutz zu erfahren und geht dann auf eine Fertigungsstraße. Es wird dann wirklich der Gedanke von Henry Ford aufgenommen. Das heißt, man hat eine Fließbandproduktion und ähnlich der Automobilindustrie wird dann getaktet, gefertigt nach einem strengen Lean-Management-Konzept, werden dann in den einzelnen Taktstandorten der Bodenaufbau gemacht, der Dachaufbau gemacht, die Außenwände eingebaut, anschließend die Innenwände eingebaut. Und je weiter das Modul dann Richtung Verladeplatz kommt, umso höher ist der entsprechende Fertigungsgrad. Wo auch dann die haustechnischen Elemente schon eine entsprechende Vorinstallation erfahren. Elektroleitungen sind schon in Wandbodendecke integriert. Die Heizungsleitungen sind schon mit eingebaut. Sanitärinstallationen analog Fertigbädern zu 80-90% vorgefertigt. Da ist schon die gesamte Sanitärkeramik mit in unser Werk mit eingebracht, sodass die Module dann zu in Summe circa 70% vorgefertigt in unserem Verladebahnhof dort auf LKWs, Schwerlasttransporter gebracht werden und werden dann anschließend in der Regel als Schwerlasttransporte auf die nachts transportiert und nachts auf die Baustelle gebracht und dann vor Ort nur noch wirklich zusammengefügt. Lego-System für Erwachsene.
Ja, schönen guten Tag, Herr Orten. Hallo Christian, auch von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Da möchte ich direkt mal einsteigen. Stichwort Lego. Es gibt ja immer den Kritikpunkt an der Modulbauweise, dass wir eine gewisse Uniformität dabei kommen. Die Kreativität der Architektur ginge verloren. Am Ende sieht es überall aus wie bei Legoland. Was entgegnen Sie diesen Vorurteilen oder Argumenten?
Ja, zunächst sei ja mal gesagt, ich glaube, alle diejenigen, die mit Bauen zu tun haben, haben, glaube ich, früher auch sehr, sehr gerne mit Lego gespielt. Und beim Lego sah am Ende nachher auch jeder Baukörper immer wieder individuell aus. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ziemlich gute Analogie. Man hat einzelne normierte, standardisierte Bauelemente, die sich dann aber auch schon in Größe immer wieder unterscheiden. Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Modulabmessungen. Es gibt nicht die eine Modulabmessung, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen Modulabmessungen, die bei uns standardisiert ist. Dann können Sie mit dieser unterschiedlichen Modulabmessungen ganz unterschiedliche Baukubaturen generieren, angefangen von einem klassischen Riegel über ein U, über ein T, alles das, was man sich als Bauformen im konventionellen Bereich vorstellen kann, ist so auch im Modulbau mit abbildbar. Ja, und dann darüber hinaus sind natürlich dann die Fassaden als auch der Innenausbau ist genauso individuell abbildbar wie auch in jedem konventionellen errichteten Gebäude. Wenn wir über Modulbau nachdenken, geht es uns darum, Prozesse zu standardisieren und Details zu standardisieren. Alles nicht sichtbare an Konstruktionselementen ist standardisiert. Das Sichtbare bleibt weiterhin individuell. Ein befreundeter Architekt, mit dem wir sehr intensiv zusammenarbeiten, der Herr Koschani, hat es mal Individualität in Serie genannt. Und ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut.
Ich finde, Sie haben sehr, sehr gut jetzt auch diese Vorteile schon mal deutlich gemacht. Wenn man jetzt mal in die andere Richtung blickt, wo ist die Grenze? Kann man das sagen? Wo hört das auf? Wo muss man sagen, bis dahin macht das Sinn, so wie wir das machen? Und irgendwo gibt es dann so einen Bereich, wo wir vielleicht auch gar nicht für uns den Markt sehen, weil wir sagen, dass da überwiegen dann nicht mehr die Vorteile, die wir haben.
Nein, die Frage ist mehr als berechtigt. Sehen uns im Schwerpunkt darin, Funktionsgebäude zu errichten. Sicherlich ist es, wenn es darum geht, Museen oder ähnliche Projekte zu realisieren, da kommt der Modulbau in seine Grenzen. Aber im Wesentlichen wird der Modulbau immer natürlich dort eingesetzt, wo es Bausteine gibt, die man multiplizieren kann, wo es Wiederholungsfaktoren gibt. Und dann gibt ganz einfach uns die Transportfähigkeit, bildet für uns Grenzen. Das fängt damit an, die auf Deutschlands Straßen können Sie Module bis zu einer maximalen Außenhöhe von circa 4 Meter transportieren. Das heißt, alles das, was Geschosshöhen hat, über 4 Meter, können Sie mal in Teilbereichen als Galerie durch Weglassen des Moduldaches und des darüberliegenden Modulbodens in Teilbereichen generieren. Aber wenn es darum geht, größere Hallen mit lichten Raumhöhen von 4, 5, 6 Metern komplett zu fertigen, dann ist der Modulbau an der Stelle, da muss man so richtig sagen, nicht angesagt. Genauso geht es wiederum darum, in den normal lässt sich in Deutschland Breiten transportieren bis 4,50 Meter, was alles aber auch schon, wie ich eben ausführte, Nachttransporte sind. Alles, was über 4,50 Meter geht, kann man mal in Ausnahmefällen bis zu einer maximalen Breite von 6 Meter transportieren. Das Größte, was wir mal gebaut haben, war ein komplett fertige OP-Zelle, Operationsraum von 6 Meter Breite, 18 Meter Länge, 4 Meter Höhe, was von uns aus im Oberbergischen bis nach Wien, Österreich transportiert wurde. Aber da sind dann die Aufwendungen, die Sie für die Transportlogistik betreiben, schon sehr, sehr hoch. Also wirklich zusammengefasst, auf der einen Seite brauchen wir Baukörper, die eine gewisse Regelmäßigkeit haben. Darüber hinaus müssen die einzelnen Bausteine auch transportfähig bleiben. Das bildet die Grenzen des Modulbaus oder das gibt die Grenzen des Modulbaus wieder. Und wir nehmen nicht für uns in Anspruch zu sagen, dass jedes Gebäude, was in Deutschland errichtet wird, in Modulbau gebaut werden soll. Wir glauben aber sehr wohl, dass aufgrund der Vielzahl an Randbedingungen, denke da so an das Thema auf der einen Seite Facharbeitermangel, auf der anderen Seite auch Digitalisierung, dass die Vorfertigung, egal in welcher Ausprägung, in naher Zukunft enorm noch größer wird.
Darauf möchte ich auch direkt nochmal eingehen, auf das Thema Vorfertigung. Also jetzt, so wie Sie es betreiben, im Modulbau, sage ich mal, ist die höchste Stufe der Vorfertigung, zumindest aktuell im Baubereich. Aber wir haben ja auch noch ganz viele Zwischenschritte, die man da erledigen könnte, kann. Also Betonfertigteil ist auch eine Art der Vorfertigung, auch wenn es schon in aller Köpfe ja als Standard drin ist. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Zwischenschritte noch zwischen dem Betonfertigteil und dem Modulbau. Was können Sie denn den Nicht-Modulbauern, also unseren klassischen Rohbauern und einzelgewerkfertigenden Unternehmen, aus Ihrer Erfahrung her für Ratschläge geben, aus Ihren Erfahrungen der Vorfertigung? Gibt es da was, wo Sie sagen, da hatten wir selber nicht mitgerechnet, oder einfach ganz allgemein Ratschläge aus der Erkenntnis von jemandem, der sich mit dem Thema Vorfertigung schon sehr, sehr lange beschäftigt?
Ja, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis oder das wichtigste Herangehen ist, immer dann, wenn man über Vorfertigung nachdenkt, bekommt das Thema Planung ein deutlich höheres Gewicht. Und ich glaube auch, der Planung müssen alle am Bau Beteiligten mehr stärker darauf achten, weil es ganz einfach auf der einen Seite wiederum, wie ich eben schon ausgeführt hatte, die Facharbeiter leider auf dem Bau weniger werden. Aber wenn ich natürlich vorfertige, ist die Planung natürlich noch wichtiger. Ich muss schon, wenn ich anfange zu bauen, muss klar sein, was als Ergebnis am Ende des Tages dabei rauskommt. Und ich kann dann eben nicht mehr vor Ort nochmal anfangen, etwas zu verändern. Verändern geht immer vor Ort, aber es ist ja letztendlich, wäre es schizophren, vorne ein Bauelement zu schaffen, was ich im Werk vorfertige, um es anschließend vor Ort wieder verändern zu wollen. Ich muss aber also wissen, was soll am Ende des Tages dabei rauskommen. Und was vielleicht von dem einen oder anderen am Bau Beteiligten in den letzten Jahren ausgerufen wurde, diese sogenannte baubegleitende Planung. Ich glaube, da haben viele mittlerweile gemerkt, dass es auf gut Deutsch Mist ist. Viele Projekte, die sowohl zeitlich als auch finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen sind, sind deshalb aus dem Ruder gelaufen, weil man eben vermeintlich meinte, Zeit damit zu sparen. Ich baue mal den Rohbau und während der Rohbau hochgezogen wird, mache ich dann noch die TGA-Planung, um dann anschließend festzustellen, ach schade, die Stütze, die da gerade gebaut worden ist, da sollte eigentlich meine Lüftungstrasse hergehen. Ach, da, wo der Unterzug gerade hergeht, sollte eigentlich meine E-Trasse herlaufen. Das funktioniert schon im konventionellen Bauen nicht. Und je mehr ich über Vorfertigung nachdenke, umso mehr ist es wichtiger, in eine entsprechende Planung der mehr Augenmerk zu schenken.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Ja, wenn wir mal vielleicht auch auf die Veränderung ja durch die momentane Zeit schauen. Ja, wir haben Corona hat vieles beschleunigt oder beschleunigt vieles. Digitalisierung beschleunigt vieles, auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir Bedarfe decken. Wenn wir mal schauen, New Work, also kann man solche Konzepte mit Hilfe von Modulbau vielleicht leichter umsetzen? Kann man nachhaltigen, günstigen Wohnraum in hoher Qualität und kürzerer Zeit schaffen? Also wo sehen Sie so Chancen für die jetzige Zeit und die nächsten Jahre mit dieser Technologie?
Ich glaube, so wie man schon in der jüngeren Vergangenheit, wenn man über modernes Bauen darüber nachgedacht hat, gibt es, glaube ich, zwei Themen, worauf sich dieser Begriff am Ende fokussiert. Das eine ist Nachhaltigkeit und das andere Thema ist aber Flexibilität. Flexibilität, früher hat man Gebäude viel klassisch in der Schottenbauweise realisiert, mit komplett tragenden Wänden und hat dann 25 Jahre später festgestellt, dass das wirklich der falsche Weg war, immer dann, wenn es darum ging, eine solche Immobilie später nochmal wieder zu verändern, dann führte das dazu, dass man wirklich nur noch sehr, sehr eingeschränkt diese Immobilien verändern konnte. Was ist dann also der richtige Weg, dass man eine Skelettbauweise wählt, und unsere Modulbauweise ist nichts anderes als eine Skelettbauweise. Ich habe ein tragendes Stahlrahmen-Skelett, was wirklich konsequent mit nicht tragenden Trockenbauwandelementen ausgefacht wird. Und dieses Skelettbauweise hat eben diesen Riesenvorteil, dass ich eine Veränderung der Raumstruktur mit relativ einfachen Mitteln vornehmen kann. Und das natürlich über das Thema Bildung, über das Thema Gesundheitsimmobilien, über das Thema Wohnraum und eben auch über das Thema Büroimmobilie. Gerade über das Thema, Sie haben es gerade so angesprochen, wenn man über das Thema Büroimmobilie drüber nachdenkt, New Work. Auf der einen Seite, glaube ich, wird die Büroimmobilie über die Corona-Pandemie auch weiterhin geben. Auch wenn man festgestellt hat, dass man sicherlich vieles auch im Homeoffice machen kann. Aber wir werden die Büroimmobilie zumindest auch dafür in der Zukunft brauchen, um wieder zusammenzukommen, um uns wieder zusammenzutreffen, um auch den Lagergefeuergedanken im Büro zu haben, um auch nochmal Dinge miteinander im Brainstorming miteinander ausdiskutieren zu können. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch wieder Räumlichkeiten, wo ein konzentriertes Arbeiten möglich ist, sprich wieder Rückzugsräume gibt. Und genau dafür eignet sich der Modulbau hervorragend, um dann auch wieder zu sagen, wenn sich Konzepte des Zusammenarbeitens durch möglicherweise andere Zusammenführung von Teams, andere Arten des digitalisierten Zusammenarbeiten ändern, auch wieder die Raumstruktur mit relativ einfachen Mitteln ändern zu können.
Wenn wir jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit, hatten Sie als einen wichtigen Stichpunkt, uns anschauen. Was bedeutet Nachhaltigkeit im Themenzusammenhang mit Modulbau? Inwieweit kann da der Modulbau auch einen Beitrag zu leisten, nachhaltig zu bauen?
Ja, ich glaube, wenn die Corona-Pandemie und diese Corona-Krise vorbei ist, glaube ich, wird die Klimakrise und sicherlich noch die nächsten 10, 20 und 30 Jahre weiter begleiten und wird noch stärker in den Mittelpunkt, in den Fokus zurückrücken, wie es vorher schon war. Fridays for Futures, wo uns Kinder, wo es Jugendliche wirklich gezeigt haben, wie wichtig dieses Thema ist. Und ich glaube, dem kann man nicht genug Wertschätzung gegenüberbringen. Und der Modulbau, das serielle Vorfertigen ist natürlich da auch an der Stelle prädestiniert. Ich habe wirklich strukturelle, serielle, industrielle Produktionsprozesse, wo am Anfang schon viel weniger Verschnitt entsteht, viel weniger Abfall dabei entsteht. Bei diesem Produzieren von Produkten entsteht sogenannte graue Energie, das heißt auch Energie bei der Herstellung von einzelnen Produkten. Ich habe hier einen sehr, sehr konzentrierten Produktionsprozess mit deutlich weniger grauer Energie als bei konventionellen errichteten Gebäuden. Beton, der Sand für Beton wird immer weniger werden und wir setzen als Grundmaterial dort Stahl ein. Wenn wir über das Thema Cradle to Cradle drüber nachdenken, Stahl ist Recycling-Weltmeister. Stahl wird zu 96% recycelt, kann also immer wieder neu eingesetzt werden, sodass auch dort der Modulbau wirklich enorm punkten kann. Viele andere Produkte, da ist es gang und gäbe. Wenn Sie heute elektronisches Bauteil auf den Markt bringen wollen, müssen Sie als Hersteller wissen, wie auch die einzelnen Produkte wieder entsorgt werden können. Diese Vorgaben gibt es beim Bauindustrie derzeit noch nicht. Trotz, dass der Bau die Branche ist, die für das höchste Abfallaufkommen überhaupt sorgt. Und bei dem Modulbau könnten über 90% der eingesetzten Materialien wieder recycelt werden, beziehungsweise wieder auch komplett sortenrein getrennt werden und dann anschließend wieder in den Recyclingprozess und nicht in einen Downcyclingprozess, sondern wirklich bewusst Recyclingprozess eingebracht werden. Und ich glaube, wenn das in allen Köpfen verankert ist, wird der Modulbau noch deutlich mehr Fahrt bekommen, als es ohnehin schon hat.
Also ich nehme das mal wirklich auch als eine ganz wichtige Botschaft mit. Die Branche ist da innovativ und ist da unterwegs und ist vielleicht auch in Teilen schon, wie Sie es eben auch dargestellt haben, viel weiter, als sie in den Köpfen im Vergleich zu anderen Industrien ist. Das bringt mich nochmal zu dem Thema Digitalisierung. Also wir haben jetzt darüber gehört, wie man durch Beherrschung der Prozesse und auch durch Steuerung des Materialeinsatzes das Thema Nachhaltigkeit und Qualität beeinflussen kann und Ressourcenschonung beeinflussen kann. Sie haben es vorhin schon angedeutet, eigentlich denkt man, die Branche müsste ja auch oder auch ein Unternehmen wie Ihres hier im Thema Digitalisierung schon sehr weit sein. Vielleicht können andere, die stärker in der Individualfertigung sind, auch von den Erfahrungen ein bisschen lernen. Was machen Sie da? Was sind da die Erkenntnisse? Was denken Sie, muss die Branche insgesamt lernen in dem Thema oder wie muss sie sich da bewegen?
Ja, klar, die Digitalisierung, glaube ich, neben dem Thema nachhaltiges Bauen wird unsere Branche ganz maßgeblich verändern. Ich glaube, da als ein Kernprozess ist sicherlich auch wieder, was wir eben gesagt haben, das Thema Planung. Diese BIM-gerechte Planung ist sicherlich immer mehr in den Vordergrund rücken. Und auch da ist natürlich schon der Modulbau von Hause aus einfach an der Stelle weiter. Wir planen für unsere eigenen Fertigung. Wir haben das Thema Planen und Ausführen nicht getrennt, sondern bei uns läuft das alles komplett aus einer Hand. Wenn wir anfangen, die erste Entwurfsplanung zu machen, bis hin zur Werksplanung, da erfolgt das digital und integrales Planen ist für uns nicht ein Modewort oder Schlagwort, sondern das integrale Planen ist für uns standardisierter, normierter Prozess. Wir haben alle Fachdisziplinen bei uns im Hause betreffend der Planung integriert. Das heißt, wir haben eigene Statiker, wir haben eigene Bauphysiker, wir haben eigenes Team für die Haustechnikplanung. Und wenn wir erste Skizzen, erste Ideen von unseren Planern, von unseren Architekten entstehen, da wird sofort die Köpfe zusammengesteckt. Wie funktioniert dann dort auch das Thema B- und Entlüftung? Wie funktioniert hier gesundes Raumklima? Wie kriege ich auch hier den Strom an die Steckdose? Also es ist nicht dieser klassische iterative Prozess, der dort vollzogen wird, sondern es wird von Anfang an ganzheitlich gedacht.
Ja, ich finde, das sind alles sehr, sehr spannende Ansätze. Also wir haben ja Themen gestreift wie Lean-Management mit Verschwendungsminimierung, mit Nachhaltigkeit, mit serieller Vorfertigung, Corona, Klimaschutz. Also ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viele Themen angerissen und ich glaube, das wird auch nicht der letzte Beitrag zum Thema Modulbau gewesen sein. Ich finde es insgesamt eine, wie der Christian immer sagt, spannende Reise, die wir da durchgearbeitet haben. Ich hätte vielleicht nur noch zum Abschluss die Frage, wenn Sie jetzt auf den Modulbau, aber auch auf die Branche im Allgemeinen gucken, wo sehen Sie so die Bauindustrie in 5 und in 10 Jahren? Wo geht da wohl die Reise hin?
Ich habe es ja eben schon mal gesagt, unsere gesamte Gesellschaft ist davon geprägt, dass wir in immer größer werdenden Facharbeitermangel haben, so Begriffe wie War of Talents ist komplett ausgebrochen. Dann haben wir auf der anderen Seite das Thema Industrialisierung oder Digitalisierung, schräge Industrialisierung. Und ich glaube, das, was heute schon begonnen hat, dass immer mehr Unternehmen über serielles, industrielles Bauen völlig unabhängig in welcher Ausprägung und völlig unabhängig mit welchen Werkstoffen dort gearbeitet wird, wird das in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Und auch da wird es sicherlich auch Seiteneinsteiger in der Branche geben, von denen es heute noch keiner vermutet. Elon Musk lässt an der Stelle vielleicht grüßen. Auch wir in der Bauindustrie und in unserer sehr, sehr konservativen Bauindustrie müssen uns davon öffnen, auch Seiteneinsteiger zuzulassen und eben aber auch uns selbst wirklich immer wieder hinterfragen. Nur so, glaube ich, werden wir den Anforderungen der Zukunft gerecht.
Sie haben vorhin, ich muss das doch noch einmal fragen, Sie haben vorhin so schön gesagt, am Anfang haben wir eigentlich von dem Bauwagen die Räder abmontiert. Elon Musk sagt, er hat eigentlich an den Computer jetzt nur die Räder dran montiert. Also das scheint für Branchenentwicklung irgendwie ein prägendes Element zu sein, bildlich gesprochen. Welche Räder montieren Sie an oder ab in Ihrem Unternehmen als nächstes großes Ding? Können Sie uns da was verraten oder ist das noch alles ganz geheim?
Nein, ich glaube, in der gesamten Branche wird zurzeit über den Verbau von unterschiedlichen Materialien drüber nachgedacht. In der gesamten Branche wird darüber nachgedacht, wie man den Prozess besser digitalisieren kann. Wir haben gerade über das Thema BIM gesprochen. Bei uns heißt BIM Bauen in Modulen. Und diesen Themen in Summe gilt es einfach komplett offen zu bleiben und auch immer wieder, so wie wir es gerade hier und heute machen, immer wieder über alles neu nachzudenken und einfach auf gar keinen Fall diese Fehler zu machen, jungen Leuten zu sagen, die in das Unternehmen reinkommen, haben wir schon immer so gemacht, das ist sicherlich die falsche Antwort, sondern wirklich offen für Veränderungen zu sein. Nur wenn man, glaube ich, offen für Veränderungen ist, hat man auch einen Anspruch, auch in der Zukunft weiter bestehen zu dürfen.
Sie haben uns so vorhin so stolz geschildert, wie gut das Team in diesem schwierigen Jahr funktioniert hat in Ihrem Unternehmen, wobei das Team ja auch schon über 1000 Mitarbeiter umfasst. Kann man diese Herausforderungen in der Branche, können das Player alleine bewältigen oder braucht es da auch mehr Team zwischen den Marktteilnehmern, will ich es mal sagen, die vielleicht früher doch eher sich alleine entwickelt haben, um einfach diese Prozesse besser zu gestalten? Vielleicht ganz kurz als Ihre Einschätzung.
Nein, ich glaube, ein alleine gibt es nicht mehr in dieser Welt. Dafür ist die Welt an der Stelle und auch das Bauen viel zu komplex geworden. Man braucht heute immer wieder Partner, mit denen man einzelne Projekte abbildet, mit denen man sich wiederum gemeinsam auch weiterentwickelt, sei es Partner auf der Realisierungsseite, sei es aber auch Partner auf der Planungsseite. Da ist es ganz enorm wichtig, immer wieder entsprechend offen zu sein.
Ja, ich denke, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Herr Orten, vielen, vielen Dank für die Teilnahme am Podcast. Wir hören uns sicherlich wieder. Liebe Hörer, auch an Sie alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie neugierig.
Danke, Herr Orten. Danke, lieber Martin. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie inspiriert und gestalten Sie Zukunft. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.